ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
SWR 1 Leute mit der Schauspielerin Nina Kunzendorf. Wir haben uns gerade darauf verständigt, wenn du eine Frage, was ich natürlich nicht hoffe, doof finden solltest in den nächsten 2 Stunden, dann kannst du den Sport-Joker ziehen, weil wir beide sehr gerne sehr viel Sport gucken.
Ja.
Und dann kannst du sagen, jetzt wäre Zeit für einen Sport-Joker.
Und dann stellst du mir eine Sportfrage.
Dann stelle ich dir eine Sportfrage.
Super. Ja. Vielleicht mache ich das auch, wenn ich die Frage gar nicht doof finde.
Toll, ich habe jetzt im Kopf nicht ganz so viele Sportfragen vorbereitet. Nur mal so für den Hinterkopf. Ich möchte allerdings mit deiner Heimatstadt anfangen. Mhm. Wir hatten es eben schon angerissen. Mannheim, du hast gesagt, auch dieses Dreckige, damit meinst du das ehrlich Dreckige, was du sehr schätzt. Nicht unsauber, sondern so genau wie die Menschen dort sind. Mhm. Mannheim ist ja auch mehr als nur eine Quadratestadt. Das wird zwar immer gerne als Synonym genommen. Ich kann dir noch als Wissen sagen, vielleicht weißt du es auch, dass Mannheim ja die Geburtsstadt des Spaghetti-Eises ist.
Ja, das weiß ich.
Natürlich wusstest du das, selbstverständlich.
Na, natürlich weiß ich das. Auf den Planken gibt es heute noch.
Genau, und das ist halt für mich spektakulär, ja. Spaghetti-Eis. Was kannst du noch Außergewöhnliches über deine Stadt sagen?
Außergewöhnlich ist natürlich der Dialekt, den ich sehr liebe, was wahrscheinlich sehr viele Nicht-Mannheimer nicht verstehen können. Ich finde das herrlich, wir haben den zu Hause nie gesprochen, aber ich kann das und liebe das. Und wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, so eine ansatzweise Melodie höre, wenn ich woanders bin, renne ich sofort los und sage, wo kommst denn du her, kommst du von Mannheim? Ich
mag das ist aber so ein Singsang, ja.
Ja, aber nicht ganz. Die Heidelberger singen sehr, die Mannheimer, das geht ein bisschen geradeaus und so, ist auch ein bisschen dreckig. Und mit dreckig meine ich halt direkt. Also die Mannheimer sind schnörkellos.
Die
machen
12.
nicht so, ja, da ist nicht so viel Shishi, Lala, wird nicht so viel Gewese gemacht. Das geht so geradeaus. Das gefällt mir total.
Hast du so viel Direktheit noch in deinem Alltag? Oder
Mannheimer,
dass du Menschen gegenüber direkt bist oder schleift sich sowas ab über die Jahre?
Nee, ich glaube, ich bin schon immer noch direkt. Das heißt jetzt nicht, dass ich ungefragt jedem was um die Ohren haue, was ich denke, aber ich mache auch nicht so viel Schnörkel und viel Gewese um mich oder meine Person oder viel Worte.
Also wenn dir irgendwas nicht passt, sagst du es relativ schnell gerade raus.
Ja.
Okay. Die Sprache, wann hast du denn sozusagen den Bezug zu deinem Heimatdialekt eigentlich gefunden, wenn du sagst,
schön,
zu Hause,
dass du von Sprache sprichst, das ist sehr
schwierig.
Ja, klar.
Doch, aber wenn du sagst, zu Hause wurde es eben nicht gesprochen.
Ja, nee, ich habe sozusagen die dialekttechnisch wahrscheinlich die tollste Mischung der ganzen Republik. Mein Vater kommt aus Dresden, meine Mutter ist Schwäbin.
Mhm.
Und ich komme aus Mannheim. Wir haben das zu Hause nie gesprochen. Also bei uns wurde Hochdeutsch gesprochen mit so den bisschen Einfärbungen, die dann halt jeder so mitgebracht hat. Aber ich war auf dem stinknormalen Gymnasium. Und da wurde natürlich Dialekt gesprochen. Das heißt, ich habe das aufgesaugt und irgendwie wohl mitgenommen.
Hast du mal eine Dialektrolle gehabt?
Ich hatte eine auf der Bühne, als ich in Mannheim am Nationaltheater gespielt habe, haben wir ein Projekt gemacht, da durfte ich monomerisch reden, zumindest zwischendurch. Und der allererste Fernsehfilm, den ich gemacht habe, da wurde ich tatsächlich ein bisschen auch wegen meines Dialekts besetzt. Da habe ich eine Mannheimerin gespielt. Hat, glaube ich, keine Sau verstanden, was ich da rede, aber da durfte ich also so ein bisschen zarter, aber ja.
Ist das dann einfacher für dich, weil das so ein, ich will gleich nochmal mit dir so Begriffe wie Zuhause und Heimat klären, weil es so ein bisschen was von Heimat hat?
Mhm. Naja, Dialekt macht immer, deshalb, ich mag das tatsächlich auch gerne. Ich höre wahnsinnig, gibt natürlich grauselige, aber ich höre das total gern. Dialekt ist immer an den Bauch irgendwie angebunden, finde ich. Also sobald man Dialekt spricht, ist das, habe ich das Gefühl, nochmal authentischer oder ist man nochmal mehr zu Hause, als wenn man Hochdeutsch gewöhnt, aber es macht sofort was mit einem. Also ich kriege sofort auch eine andere Körperhaltung und ja.
Für meinen nächsten Mannheim-Aufenthalt, welcher Satz bringt mich ziemlich stark nach vorn? Was würdest du mir da raten? Irgendein typischer Satz für Mannheim, wo du sagst, den kann man immer mal im Laufe des Tages
Also sagen
einbauen.
Wir mal so, andersrum. Hm? Du solltest nicht sagen, sie ronzische Fußmatt. Das ist das schlimmste Schimpfwort der
das
Mannheimer.
Das ist die dreckige Fußmatte?
So
oder?
Ist das.
Okay.
Das vielleicht nicht. Das ist kein guter Gesprächsanfang. Aber es ist eins meiner Lieblings-Mannheimer Schimpfworte, weil es so unmöglich ist.
Die dreckige Fußmatte. Gut, ja. Lass uns mal Zuhause und Heimat definieren. Worin bestehen die Unterschiede für dich?
Mein Zuhause ist Mannheim. Das ist, also, oder andersrum. Das ist mein Zuhause und meine Heimat wahrscheinlich. Beides. Und Berlin ist eher Zuhause. Es ist wirklich schwierig zu sagen. Also ich bin da zweigeteilt. Ich bin in beiden Orten sehr verwurzelt.
Bei mir wäre es eher so, dass ich sagen würde, so Heimat hat noch irgendwie festere Wurzeln. Also ja. Da, wo ich groß geworden bin, das würde ich jetzt als meine recht. Heimat. Das ist das macht ja jeder anders schon. Für sich. Und zu Hause ist auch das, was ich mir so aufbaue. Ne? Ja. Also mein Drumherum, was mir dann halt wichtig ist. Gibt es da irgendwie was dir bei deinem Zuhause wichtig ist? Keine Ahnung. Bei einigen ist es das Handy, was Teil des Zuhauses ist, wäre es bei mir zum Beispiel nicht. Nee. Aber irgendwie dein Lieblingssessel oder dein Bücherregal oder sonst irgendwie sowas, was dringend mit muss, damit du ein Zuhause bauen kannst?
Du meinst, wenn ich woanders hingehe auch?
Wenn du jetzt umziehen würdest.
Ach so. Oh, ich wohne schon sehr gerne. Also mir sind meine Möbelstücke sehr wichtig. Also da lege ich großen Wert drauf, dass es um mich rum schön ist. Ich wohne gerne schön. Also gut. Das, ja.
Bist du oft umgezogen?
Ja, durch die Theaterengagements, die wechselnden und Schauspielschule Hamburg, dann nach Mannheim, dann nach Hamburg, dann nach München. Das hat eine ganze Weile. Jetzt bin ich erstaunlich lang schon an einem Fleck.
Und hast du dich immer und überall irgendwann zumindest ab einem gewissen Punkt zu Hause gefühlt?
In München nie wirklich, muss ich gestehen. Ich hatte eine ganz tolle Zeit da. Es war wirklich, ich habe das sehr genossen. Aber die Stadt München, ich gehe da jetzt wahnsinnig gerne hin für eine Weile. Aber das war klar, dass das nicht mein Ort bleiben wird.
Das lag aber dann weniger am Ort, sondern eher an den Menschen? Oder woran hast du es festgemacht?
Ja, mir war das immer irgendwie, ich habe immer gedacht, da stimmt was nicht. Das, für mir war das immer alles zu sauber, zu ordentlich, zu...
Das Dreckige wieder.
Ja, mir hat das tatsächlich gefehlt, ja.
Das, was man von zu Hause dann halt irgendwie schon mit von der Heimat sozusagen mitgenommen
hat. Ja, wobei davor war ich in Hamburg und da gibt's das auch. Also nicht, dass man sich irrsinnig freut, wenn man irgendwie über einen Straßenstrich rüber muss, wenn man zum Theater geht. Aber das ist auf eine Weise ehrlicher, weil das gibt's. Und in München hatte ich mal das Gefühl, das wird so irgendwohin outgesourced oder so ein bisschen versteckt.
Aus dem Fokus gerückt, dass man es bloß nicht sehen kann.
Ja.
Du bist aber dann halt ja auch für jetzt zuletzt Dreharbeiten, bleiben wir mal in Baden-Württemberg, im Südbadischen eigentlich unterwegs gewesen. Da spielt zumindest, da soll die Serie Spuren spielen. Warst du dann tatsächlich auch da?
Ja, oder also die Innengeschichten haben wir in München gedreht, diese Kommissarssachen. Alles andere war, der ganze Anfang unseres Drehs war im Schwäbischen.
Bist du denn da am Stück gewesen oder ist das immer wieder mal punktuell? Wie kann ich mir so Dreharbeiten vorstellen?
In dem Fall bin ich ziemlich am Stück da gewesen, weil ich fast immer dran war. Also wenn ich ein Wochenende Zeit hatte, bin ich schon nach Hause, dass meine Kinder nicht völlig verwahrlosen. Aber ich war schon ziemlich am Stück da.
Okay, ja. Und wenn du so einen Job dann hast, wenn du auf einer etwas längeren Strecke an einem Ort bist, der dann eben ja nicht dein Zuhause ist. Wie machst du es dir dann da irgendwie wohlig oder geht das überhaupt nicht? Ist das professionelle Einstellung, wir drehen da was und dann bin ich auch wieder weg?
Also ich bringe jetzt nicht irgendwelche Wolldecken mit oder so, aber das nicht. Aber wenn ich weiß, dass ich länger wo bin und zum Beispiel eine Wohnung habe dann für die Zeit, dann versuche ich schon, mir das wohnlich zu machen. Und das hatte ich in München da in dem Fall. Und dann stehen da schon Blumen auf dem Tisch und Obst und so. Das mache ich mir schon gemütlich. Ich habe einen Lautsprecher dabei, wenn es dort keinen gibt, um dass ich meine Musik hören kann. Manchmal meinen Espresso-Kocher so. Aber ich hänge da jetzt nicht Familienbilder auf oder so.
Das ist okay. Musik ist es dann welche?
Musik ist es tatsächlich, bin ich eine totale Radiohörerin im Moment eher, muss ich gestehen.
SWR 1 natürlich, ne?
Natürlich SWR 1. Ja. Ist doch klar. Immer schon.
Du bist selbst Krimi-Fan, richtig?
Ja.
Lesen oder gucken?
Gucken. Inzwischen. Also ich habe sehr viel Krimis gelesen auch, aber inzwischen gucken.
Hören ging ja auch noch übrigens.
Da mit meiner Tochter ein bisschen Podcasts teilweise auf langen Autofahrten.
Okay. Warum packt dich das so? Weil du dich gerne schocken lässt oder weil du in Gedanken selbst mitermittelst?
Ich ermittle immer mit, glaube ich. Also wenn die einigermaßen intelligent sind. Ich gucke aber auch wahnsinnig gerne so True-Crime-Dokus, amerikanische, die teilweise schauderhaft schlecht sind. Und das ist irgendeine Weise entspannend, sogar für mich, muss ich gestehen.
Warum schauderhaft schlecht?
Ach, das ist halt oft so reißerisch und jetzt nicht wirklich das, was mich am Fernsehen interessiert oder am Film. So mit viel Musik und
dramatische Musik im Hintergrund.
Dramatische Musik und sehr amerikanisch zum Teil. Also wirklich eigentlich peinlich. Aber ich gucke das ganz gerne.
Bleiben wir beim deutschen Fernsehen. Ab dem 7. Februar wird in der ARD-Mediathek die vierteilige Serie Spuren abrufbar sein. Eine Woche später geht es dann auch ins ARD-Fernsehen. Und du wirst als Kriminaloberrätin Barbara Kramer dabei sein. Mhm. Bei deiner Vorliebe für Krimis, ist das dann eine Lieblingsrolle?
Lieblingsrollen habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich bin überhaupt kein Mensch, der so Lieblingsdies, Lieblingsdas und Fan ist.
Kommt das dann gelegen, so eine...
Überhaupt eine Ermittlerin, meinst du? Ja, wobei das ja gar nicht... Also ich werde ja besetzt, ganz doof. Also irgendwie scheint man offensichtlich von außen zu denken, dass da besetzen wir die mal. Es ist nicht so, dass ich rumrenne und die ganze Zeit schreie, ich möchte, lasst mich bitte eine Kommissarin spielen.
Ja, weil man weiß, ach, das hat die doch schon mal gemacht.
Die kann das. Also es ist relativ fantasielos manchmal, die Art zu besetzen. Aber mir macht das Spaß und mir hat das in dem Fall auch wirklich besonderen Spaß gemacht, weil es eigentlich... ein Polizeifilm ist und nicht der klassische Whodunit-Krimi, den man sonst meistens sieht. Also es geht weniger über die Figur, die ich da spiele, als vielmehr über die Ermittlungsarbeit, die erzählt wird.
Bist du eigentlich vertraut mit diesen ganzen Dienstgraden bei der Polizei?
Nee.
Kriminaloberrätin sagt dir also auch nichts, ne?
Gar nichts.
Wenn du diese Serie Spuren beschreiben würdest, wenn du jetzt sagst, musst du dir angucken, warum sollte ich mir die angucken?
Ich finde, sie unterscheidet sich eben wohltuend von vielen anderen Krimi-Formaten, ohne jetzt zu sagen, das eine ist gut und das andere ist schlecht, weil es, wie gesagt, es ist ein Polizeifilm. Das heißt, es läuft weniger über Emotionen, durch die man, und auch gar nicht über die Figur des Täters groß. Du wirst nicht permanent von einer Emotion in die andere gepeitscht. Du hast nicht nach 2 Minuten Ermittlungserfolg, nach 3 Minuten dieses, sondern du siehst wirklich 4 Folgen lang einer Soko dabei zu, wie sie akribisch, extrem frustrierend teilweise, sehr hartnäckig ihre Arbeit machen. Und ich finde das total spannend. Man muss sich sicherlich so ein bisschen erstmal reingucken, weil man nicht irgendwie gefüttert wird mit Privatleben der Kommissare und so weiter. Aber ich mochte das sehr.
Das heißt, es geht ja auch um die Glaubwürdigkeit der Polizeiarbeit und auch so die Reaktionen drumherum der Bevölkerung, dass man da halt in einem kleinen Örtchen dann auch angesprochen wird, habt ihr immer noch nichts, genau. Ihr Dumpfbacken.
Ja.
Also das ist ja auch irgendwas, was dann so, sag ich mal, den Job der Ermittlerin, des Ermittlers im Echten eher anstrengend macht, oder?
Ja, das ist natürlich jetzt auch speziell an dem Fall hier, dass der in einer kleinen Gemeinde stattfindet, wo auch tatsächlich ein Großteil der Soko einfach vertraut ist mit den Menschen, die in dem Ort leben. Also sprich, jeder kennt irgendwie das Opfer oder die Angehörigen und das macht die Ermittlungsarbeit auf jeden Fall nochmal speziell. Ja.
Und dieser Blick in das Team war das sozusagen der Auslöser, als du das Buch gelesen hast, das Drehbuch, dass du gesagt hast, mache ich mit, ist mal ein anderer Blick?
Auf jeden Fall. Abgesehen davon, dass ich sowieso Ensemblearbeiten auch auf der Bühne immer gerne mag, fand ich das in dem Fall wirklich speziell, dass das nicht konzentriert ist auf 2 Kommissare, die im besten Fall noch irgendwie einen Assistenten haben und einen Chef, der alle 2 Tage reinkommt und sagt, ich möchte jetzt aber Ergebnisse sehen, sondern dass du wirklich siehst, das sind 40 Leute, Minimum.
Mhm. Wie habe ich gerade... Bilder vorm Kopf mit einer schroffen Stimme, sagt er dann auch. Ihr habt immer noch keine Ergebnisse.
Ja, ja.
Ich muss vor die Presse treten.
Genau.
Okay. Das gibt's alles nicht in Spuren dann. Spuren ist der ARD-Vierteiler mit SWR1-Leutegast Nina Kunzendorf in der Hauptrolle. Das ist eine, vom Genre her, eine Art True Crime. Beschreibe ich das damit richtig oder ist es True Crime?
Irgendwie, ich verbinde mit True Crime
was anderes.
Komischerweise was anderes, obwohl es insofern natürlich stimmt, weil die Basis für die Geschichte ein authentischer Fall ist. Insofern ist es richtig.
Er wurde dann natürlich hier und da abgewandelt. Das Ganze hat sich im Südbadischen vor 10 Jahren rund ereignet. Wenn das eine wahre Geschichte ist, lässt dich das als Schauspielerin anders an den Stoff rangehen? Also ist man da ein bisschen vorsichtiger, gefühlvoller? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ich glaube schon, dass also wir alle, ich glaube, ich kann für alle sprechen, da mit einer größeren Sensibilität dran gegangen sind und einem Respekt. Also sprich, man hat schon immer so ein bisschen im Hinterkopf, die Menschen, die das wirklich betroffen hat und immer noch betrifft, wie mögen die darüber denken, dass man da einen Fernsehfilm jetzt draus macht? Also das schon. Erleichternd war eben, dass wir nicht an den Orten gedreht haben, in denen das wirklich passiert ist. Erleichternd war auch, dass sich das Drehbuch schon auch ein Stück weit weg entwickelt und auch, dass die Figuren der beiden Kommissare frei erfunden sind. Und obendrein, dass das Kommissare sind, die selber auch sehr anständig und sensibel mit der ganzen Geschichte umgehen. Das wäre mir schwer gefallen, wenn das so eine unsensible, so ein Räuber-Hotzenplotz gewesen wäre.
In Endingen am Kaiserstuhl ist der Originalfall damals passiert. Der damalige Polizeisprecher schrieb dann ein Buch darüber, was dann die Grundlage dieses Mehrteilers wurde. Wie wichtig ist es dann und wie schwierig aber auch, auf der einen Seite authentisch zu sein, auf der anderen Seite aber eben, wie du schon sagst, genügend Distanz zum Originalfall zu haben, um Betroffene eben nicht zu verärgern? Wie geht man das an, auch wenn du es spielst?
Naja, erstmal ist das die Aufgabe der Drehbuchautoren gewesen, der beiden, die das, finde ich, ganz toll gemacht haben, so die wirklich eine gute Mischung da gefunden haben und dass alles andere als reißerisch erzählt wird. Wir sehen ja auch nicht irgendwie sehr detailliert Leichen oder so. Ich finde, es ist wirklich sehr fein erzählt, eben von den Autoren, aber auch dann vom Regisseur Stefan Krohmer und vom Kameramann. Ich habe beim Spielen jetzt schon ein Stück weit mich von der, nicht von der Verantwortung, aber von dem permanenten Bewusstsein ein bisschen verabschiedet. Das geht nicht, sonst muss ich von Anfang an sagen, ich kann das nicht, das ist mir zu
weil
nah.
Dann bist du nicht locker genug.
Ja.
Von der Grundstimmung, du hast es ja gerade schon beschrieben, eher fein von der Erzählung, also nicht irgendwie was ganz Düsteres.
Mhm. Nee, also das ist... Das hat eine Ernsthaftigkeit natürlich. Es ist definitiv keine Komödie, aber es ist jetzt auch nicht furztrocken, weil das, ich finde, es hat eine hohe Authentizität auch über die Schauspieler. Das sind alle Schauspieler, die sehr unterschiedliche schwäbische Dialekte sprechen. Wenn man sich auskennt, spürt man das. Ich glaube, ein Norddeutscher hört das nicht. Aber das ist schon zwischendrin auch humorvoll und es ist menschlich und es ist lebendig, das schon. Also es ist jetzt nicht von Anfang bis Ende düster, es ist seriös, ernsthaft. Du siehst ernsthaft Leute arbeiten.
Hast du oder hattest du die Chance, als Fernsehermittlerin dich mit den echten Ermittlern von damals auszutauschen?
Ich glaube, ich hätte die gehabt, aber habe ich nicht gemacht. Also ich habe natürlich das Buch gelesen und Akten und so, aber das habe ich nicht gemacht.
Bewusst nicht?
Ja, bewusst nicht. Ich habe mich dann letztlich wirklich der Geschichte, die wir erzählen, zur Verfügung gestellt. Ich bin aber eh nicht so eine gute Vorbereiterin. Ich kann das nicht so gut.
Das habe ich schon mal irgendwo gehört, dass du mehr so aus der Hüfte schüttelst.
Also es sei denn, ich habe eine Hebamme mal gespielt und dann gehe ich natürlich vor, bin ich in ein Geburtshaus gegangen und bin einer Hebamme auf Schritt und Tritt gefolgt und sowas. Also das mache ich dann schon, weil ich aber vor allem auch nicht will, dass das bescheuert aussieht, wenn ich da auf so einem schwangeren Bauch rumdrücke und eine echte Hebamme sitzt dann davor und sagt, was macht die denn für einen Quatsch? Also das schon. Das dann schon, aber ich bin nicht jemand, der sich vorher so akribisch dann in Figuren und der dann wissen will und was nachspielt und sich vorher tausend Sachen überlegt. Das kann ich irgendwie nicht gut.
Spricht er für dich? Gibt es für dich bei einem Dreh von einem Krimi No-Gos? Also da musst du ja noch nicht mehr dran beteiligt sein, wenn du nachher das Gesamtwerk siehst und das ist ein ziemlicher Splatter. Also das ist da halt Blutspritzer oder sonst sowieso was. Hast du da noch Einfluss drauf zu sagen, das ist jetzt nicht so das, was ich da erwartet habe?
Beim Drehen dann, wenn ich merke, das wird, naja, also Einfluss habe ich insofern immer, dass ich natürlich, ich kann immer meinen Maul aufmachen und wenn ich das sehe, dass eine Leiche, also weil das hatten wir ja auch, aber wenn man mitbekommt, das wird auf eine Weise dann erzählt, genau wie bei Nacktszenen, hast du ja auch einen Einfluss darauf zu sagen, ich möchte, dass nicht so detailliert erzählt wird, das kann ich schon.
Da bist du aber ja direkt beteiligt.
Da bin ich beteiligt, das stimmt.
An den meisten Nacktszenen, denke ich mal. Bei einem Leichenfund ja erstmal nicht.
Dann. Nee, das kann ich nur, das kann dann im Vorfeld, wir haben ja uns im Vorfeld auch getroffen und gesprochen, was wir erzählen wollen, wie wir erzählen wollen und da war das schon Teil davon, dass das auf jeden Fall eine Lizenz haben soll. Ich kann dann natürlich kann ich meinen Maul aufmachen, weil ich sowieso mache, wenn mir irgendwas quer kommt. Aber letztlich habe ich auf die visuelle Geschichte keinen Einfluss.
Die Mannheimer Direktheit halt, ne?
Ja.
Also 7. Februar in der ARD Mediathek, Spuren, Vierteiler, ab dem 15. Februar dann auch im ARD Fernsehen. Die Überschrift: Kunzendorf war der weibliche Schimmi. Die ist mir in der Vorbereitung auf die heutige SWR1-Leute-Ausgabe untergekommen. Ist das eine Schlagzeile, die ein Kompliment für dich ist?
Ja, deshalb, weil ich Schimanski mit meinem Papa immer geguckt habe und das für mich sehr positiv verankert ist. Und ich mochte den wirklich wahnsinnig gern. Ich durfte auch einmal drehen mit dem. Das war ganz toll. Auch ein Schimanski. Ich habe eine kleine Rolle, oder ist das kleine, so eine Episoden. Figur.
Mhm. Cooler Typ, ne? Also auch die Figur, ne? Die war ja halt auch immer sehr rotzig, ja. Ehrlich, ja. Dreckig.
Und unkorrekt. Der hat sich ich fand den toll.
Auch nicht drum geschert, was es für Polizeiregeln gab. Der hat einfach sein Ding gemacht.
Ja, ich habe den sehr geliebt. Ja. Insofern ja, fettes Kompliment.
Siehst du mal. Du warst Tatortermittlerin. Warst du Kommissarin?
Ja.
Okay, ich war mir über den Dienstgrad, wir hatten es eben schon davon, nicht ganz, ganz sicher, in Frankfurt. Und ist der Tatort denn nicht eigentlich so der Olymp für alle Fernsehermittlerinnen?
Für alle Fernsehermittlerinnen auf jeden Fall, das glaube ich. Wobei es gibt ja den Polizeiruf auch noch, der teilweise ganz toll ist. Ja, und ich war da auch gerne 5 Folgen lang auf so einem Berg oben. Aber dann ist gut.
Aber wieso unterscheidest du, weil du gesagt hast, ja für alle Ermittlerinnen auf jeden Fall.
Also naja, es gibt ja 178.000 verschiedene Krimi-Formate und Reihen und Serien und Soko und Köln und Ding und da. Und ich, also in meiner Wahrnehmung, nicht jetzt in meiner eigenen Bewertung, kenne ich mich auch zu wenig aus, ist der Tatort schon so der Ritterschlag dann. Zumindest ist das, wird einem das immer gesagt.
Den hast du mitgenommen, aber dann halt auch für dich entschieden, danke, das war's.
Ja.
Weil du nicht auf diese eine Rolle reduziert werden wolltest, ach Kunzendorf, das ist doch die aus dem Tatort?
Damit hängt das auch zusammen. Ich bin aber auch gar nie gestartet schon damit, dass ich dachte, ich mache das, bis ich irgendwie in die Cowboystiefel nicht mehr reinpasse. Oder in die wahrscheinlich schon, aber nicht mehr in die Hose. Ich wollte das nie 20, 30 Jahre lang machen. Ich hätte es sicherlich länger machen können. Das waren herrliche 5 Produktionen mit Joachim Krohl. Wirklich ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Und ich bin da sehr froh drüber. Aber ich wollte wirklich auch ein bisschen andere Sachen noch machen. Und du bist schon sehr, also A, zeitlich, weil das sind zwei Dinge im Jahr, die man macht. Und ich bin alleinerziehende Mutter. Also ich kann nicht das ganze Jahr durchdrehen. Mhm. Und aber auch von dem, wie man gesehen wird. Das wird schon dann einfach, dann ist man so die Tatortkommissarin. Und das wollte ich nicht. Und da habe ich gedacht, gehe ich vorher.
Du hast jetzt gerade die Klamotte angesprochen, ja. Stiefel und Hose. Waren die vorgegeben?
Nee. Nee, das war tatsächlich so, dass wir, das Drehbuch war noch nicht fertig. Und wir waren irgendwie in der Situation, dass wir dachten, jetzt müssen wir aber irgendwie finden, was kann denn das für eine Figur sein? Und Conny May ist eigentlich in einer sehr launigen Kostümprobe entstanden.
Das ist die Kommissarin aus Frankfurt
gewesen,
ne? Genau.
Okay. Also es war wirklich so, dass wir gedacht haben, ah, okay, dann machen wir das noch. Und dann kommt eins zum anderen. Und dann dachte ich, ah, wie geil, dann mache ich noch irgendwie French Nails und habe mir diese Fingernägel kleben lassen, was mich wirklich körperbehindert hat sein lassen für die nächsten Wochen, weil ich noch nicht mal einen Knopf habe zumachen können. Und dann ich erinnere mich an einen Moment, ich bin aus der Garderobe rausgekommen, in den Klamotten und in dem Outfit und der Frisur und Joachim Krohl kam aus seiner Garderobe raus und sah mich auf dem Gang und hat mich angeschaut, hat sich umgedreht und hat gesagt, da kann ich ja gleich nach Hause gehen.
Okay. Und das war für dich die Bestätigung zu sagen, dass du sagst, ich bleib dabei?
Nein, das war natürlich mit Humor, aber im Sinne von, das ist so laut und das ist es ja auch gewesen, zugegebenermaßen. Das ist so raumgreifend, da brauche ich ja gar nicht erst anzufangen. So.
Was muss denn für dich eine Rolle haben, dass du sagst, Bingo, das ist meine? Oder ergibt die sich dann wirklich erst beim Spielen, weil du der halt nun mal Charakter einhauchst?
Naja, das Fundament muss schon da sein. Ich kann nicht irgendwas spielen, was so gar nicht geschrieben ist oder was die Erzählung überhaupt nicht erlaubt. Ich kann auch nicht sagen, dass ich nicht permanent Kompromisse trotzdem machen muss. Wenn ich mir das wunschmäßig zusammenzimmern darf, dann sind das immer Figuren, die nicht von Anfang an vorhersehbar sind. Also dass ich mag nicht Figuren, wo du nach 2 Minuten sagst, ah, okay, die ist so, jetzt habe ich es verstanden.
Und privat so.
Privat so, die Geschichte wird so weitergehen, an der Stelle wird sie sich so entscheiden. So, das mag ich nicht. Ich mag gerne Figuren, die einen dann immer mal doch so ein bisschen überraschen oder irritieren können, wo man denkt, ah, okay, das ist interessant, hätte ich gar nicht gedacht. Deshalb finde ich es auch schöner, nicht immer alles gleich so auf den Tisch zu legen. Ich mag das gerne, wenn man so ein bisschen gucken muss. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man eine Figur gar nicht sympathisch findet. Ich finde das in Ordnung.
Warst du unsympathisch als Tatort-Ermittler? Nö,
nee, ich da nicht. War ich nicht unsympathisch. Genau. Das glaube ich, da war ich, glaube ich, sehr zugänglich. Das war eine große Spielwiese mal in eine sehr andere Richtung. Aber so die, also meine eigentliche Heimatschublade ist schon eher spröd, herb, bis hin zu unsympathisch, ein bisschen immer so, man weiß nicht so richtig und so.
Mhm. Oh, heute geht's eigentlich hier mit dir.
Geht gut. Ja.
Goldene Kamera, Grimme-Preis, Deutscher Filmpreis, das sind nur so ein paar Auszeichnungen, die Nina Kunzendorf als Schauspielerin verdient hat, eingeheimst hat. Ich finde nicht schlecht, so eine Ausbeute. Wie regelmäßig polierst du solche Auszeichnungen? Haben die einen Ehrenplatz oder stehen?
Soll man die polieren?
Oder stehen
das
die
hat mir keiner
auf dem
gesagt.
Gästeklo? Wo sind sie zu finden bei dir?
Also ich habe sie tatsächlich rausgeholt, weil irgendwann hat man mir gesagt, dass das eine andere Art von Eitelkeit ist, wenn man die irgendwie vernachlässigt in der Kiste in der Kammer stehen hat. Dann habe ich gedacht, okay, dann möchte ich das auch nicht. Jetzt stehen sie in meinem Zimmer, in meinem Schlafzimmer, oben auf dem Schrank, auf dem Regal.
Also im so, Schlafzimmer? Das heißt also, wenn du wach wirst, siehst du die als erstes?
Ja, und dann verbeuge ich mich vor den Preisen und tanze einmal im Kreis und hole meine Kinder, die müssen mir applaudieren. Das mache ich jeden Morgen.
Okay.
Ja, so bin ich.
Aber du tust jetzt so, als würde dir das nichts bedeuten.
Das stimmt nicht. Mir bedeutet das was. Mir hat auch jeder Preis natürlich besonders was bedeutet, wenn das für eine Arbeit war, die mir sehr nah war oder die ich tatsächlich mochte, dann ist das auch ein schöner Moment, weil man sich dann wiederum auch auf der Bühne bei den Leuten bedanken kann, denen man dankbar ist dafür. Nichtsdestotrotz weiß ich auch, wie Preise zusammen zustande kommen und dass immer auch auf den größten Haufen dann nochmal drauf geschissen wird mit Preisen. Ich weiß auch, dass sich nichts davon ableiten lässt im Sinne von, am nächsten Tag hat man dann 500 Drehbücher im Briefkasten. Also ich habe auch ein bisschen einen pragmatischen Blick da drauf. Es ist nicht so, dass ich mir da permanent auf die Schulter geklopft habe.
Und es ist nicht das, wofür du dich oder weswegen du dich für den Job der Schauspielerin entschieden hast. Du bist, genauso wie ich übrigens, 53 Jahre alt. Jetzt lass mich gerade, das mag jetzt sehr unverschämt klingen, aber sind
deine... Ich kann sie den Sportjoker.
Okay, Sportjoker?
Nein, war ein Witz. Ich möchte die Frage hören.
Ich glaube, es ist sehr unverschämt. Sind deine besten Jahre als Schauspielerin vorbei?
Also
was das Rollenangebot angeht?
Ja, ich glaube tatsächlich, ich habe das Gefühl, dass die vorbei sind. Also was Rollenangebot angeht, auf jeden Fall. Ob ich heute schlechter spiele als mit 30, das kann ich nicht sagen. Das hängt natürlich auch immer mit den Herausforderungen an. Aber was das Rollenangebot angeht, ist es echt dünne. Absolut.
Macht dich das, lässt sich das verbittert dastehen? Macht sich das traurig?
Nee, verbittert bin ich gar nicht. Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass ich liebe meinen Beruf sehr, aber es ist nicht so, dass ich bin eigentlich noch nie durchgedreht, wenn ich eine Zeit lang nichts zu tun hatte. Also ich gehöre nicht zu den Schauspielern, die dann da sitzen und denken, ich muss vorkommen, ich muss spielen, ich muss gesehen werden. Das habe ich überhaupt nicht. Ich habe 1000 andere Sachen, die mir wirklich große Freude machen. Aber ich habe große Lust auf neue Herausforderungen und die werden wirklich dünner. Also ich würde sagen, bei Frauen ab 40 wird es wirklich schwierig. Männer auch, da ist auch ab 50 ein bisschen schwierig. Bei Frauen nochmal doller. Das ändert sich, glaube ich, so langsam gerade. Es ist ein bisschen mehr im Bewusstsein. Aber es wird sehr viel jung besetzt im Moment, weil man das junge Publikum generieren will. Und ich verstehe es ehrlich. Also ich glaube, es ist eher so ein Unverständnis, weil erstens sind die meisten Zuschauer nicht 20. Mhm. Meine Kinder gucken definitiv kein Fernsehen. Ich glaube auch nicht, dass man die nochmal dahin lockt. Und es gäbe einfach so tolle Geschichten zu erzählen. Also das finde ich. Mein Leben ist jetzt sicherlich reicher angefüllt in der Rückschau und in dem, was ich so an Gepäck mit mir rumschleppe, als das mit 20 der Fall ist.
Ja, du könntest ja auch in jede Rolle mehr Erfahrung reinbringen.
Das ist dann relativ einfach gedacht, oder? So von den Drehbüchern her.
Ja, ich glaube, es wird einfach sehr viel nachgedacht über Zielgruppe, über für wen macht man das, über tatsächliche oder vermeintliche Sehgewohnheiten oder Wünsche von Zuschauern. Dann bei sich ist es im Moment wirklich sehr der Versuch, junges Publikum eben zu generieren, was den Öffentlich-Rechtlichen ja einfach weggelaufen ist. Das heißt, es läuft so ein bisschen darauf hinaus, dass die Leute, die jetzt noch gucken, die gibt es dann halt auch irgendwann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man das schafft. Wäre ja schön. Ich finde, da will das gar nicht. Aber ich würde auch total schön finden, wenn man für mich Fernsehen machen würde. Also, und zwar sowohl für mich jetzt als Schauspielerin, als auch für mich als Zuschauerin.
Aber du hast vor Jahren unter anderem mit Iris Berben gedreht. Mhm. Die ist nochmal 20 Jahre älter. Die taucht ja auch immer auf. Da könnte ich ja sagen, siehst du, also die ist ja immer noch zu sehen. Ist das eine Ausnahme?
Naja, also. Ich glaube, dass es gibt so einen Sprung dann nochmal zwischen 50 und dann wieder 70. Also dann ist man nochmal wieder in einem anderen Rollenfach. Ich glaube, so dieses Dazwischen zwischen 40 und 60, das ist offensichtlich nicht so richtig zu greifen, weil da denkt nicht jeder zum eine Liebesgeschichte zum Beispiel, was ich nicht verstehe. Ich finde, man könnte hervorragend eine Liebesgeschichte zwischen zwei 50-Jährigen erzählen. Also da ist man offensichtlich, weiß man nicht so richtig, das ist so ein bisschen ein schwammigerer Bereich. Und mit 70 ist es dann wieder so halt die alte Dame oder die Großmutter oder die Frau, die nochmal irgendwie zurückblickt auf ihr Leben. Und es gibt auf jeden Fall ja auch immer einzelne Personen, die wie Iris, die einfach auch eine wunderbare Schauspielerin ist, die einfach sehr, sehr gerne besetzt wird, zu Recht.
Ein Traum von SWR1 Leute-Gast Nina Kunzendorf ist das Landleben. Richtig?
Richtig.
Du würdest gerne Esel züchten, mit Schafen und Hühnern leben. Wie weit bist du davon entfernt?
Ach, von den Eseln bin ich leider noch weit entfernt, weil die wären ein bisschen verwahrlost, weil ja man zu wenig letztlich dann doch draußen sein kann. Aber es ist tatsächlich ein großer Traum von mir.
Das klingt dann auch, dass das nur machbar wäre für dich mit einem beruflichen Ausstieg als Schauspielerin.
Nein, ich habe ein sehr schönes Zuhause auf dem Land in der Nähe von Berlin.
Ja.
Wo ich sehr häufig bin. Also sprich, das lässt sich schon gut verbinden mit meinem Beruf. Aber wenn ich jetzt Tiere da hätte, kann ich ja nicht plötzlich mal 2-3 Wochen weg sein und gar nicht rausfahren. Das geht nicht.
Okay, in der Nähe von Berlin sind nicht immer alle irgendwie dann in Potsdam und Umgebung?
Nee, ich bin eigentlich mein eigenes Klischee. Die Schauspieler und die Filmschaffenden und die Medienbranche, die sind in der Uckermark.
Okay. wie kann ich mir das denn vorstellen? Du hattest eben darüber gesprochen, dass ab 40 bei Frauen es oder mit dem Alter von 40 bei Frauen anfängt, dass es weniger Rollenangebote gibt. Wie viele Drehbücher fliegen denn so übers Jahr bei dir in den Briefkasten?
Also fliegen hört sich schon sowieso nach einer Menge an und das kann ich schon gleich mal verneinen. Da fliegt gar nichts. Also letztes Jahr habe ich, wenn ich nicht viele Hörbücher und Lesungen hätte machen können, was ohnehin mein großes Glück ist, wäre das zu dünn gewesen. Also das heißt, ich hab eine kleine Produktion gemacht.
Und das heißt, mit einer kleinen Produktion kommt man nicht übers Jahr?
Nee, definitiv nicht. Also es wird wirklich dünn. Es wird natürlich auch weniger, weil wirklich auch weniger gedreht wird, muss man dazu sagen. Es wird weniger gedreht, dann was wir vorhin gesprochen haben, die Rollenangebote für Frauen über 40, ich bin jetzt 53, werden wirklich sehr dünn. Und es gibt ja viele Schauspieler in meinem Alter, das heißt, dann ist halt einfach ein großer Topf an Menschen für sehr wenig Rollen. Und es wird viel weniger produziert. Also die Sender produzieren weniger. Sky gibt's für deutsche Produktionen gar nicht mehr, aber auch die Öffentlich-Rechtlichen machen viel weniger aus Geldgründen.
Du hast gerade schon angesprochen, du machst Lesungen, bist bei Hörspielen und Hörbüchern dabei.
Ja.
Und das auch schon seit Jahren und auch das recht erfolgreich. Ist das etwas, was du dir bewusst deswegen aufbauen musstest oder hast du es gemacht, weil du einfach auch großen Spaß dran hast?
In erster Linie das, weil das habe ich schon zu einer Zeit angefangen, als ich noch ein bisschen mehr zu spielen hatte. Das ist wirklich meine große Leidenschaft.
Warum?
Also, weil ich das, also Hörbücher liebe ich wirklich, weil ich das Fokussiertsein auf ein Mittel wahnsinnig gerne mag. Also zu wissen, ich habe jetzt nur meine Stimme und es geht nicht darum, wie ich aussehe, wie ich gestikuliere, was für ein Gesicht ich mache, sondern ich muss versuchen, einzig und allein mit meiner Stimme bei dem Zuhörenden eine Welt zu erschaffen, eine Geschichte, Figuren, Das finde ich ganz toll. Ich mag die Art von Arbeit wirklich gerne. Und Lesungen mag ich aus einem ähnlichen Grund. Das ist natürlich eine Live-Geschichte und eine, die ich, ich lese zum Beispiel in Köln immer bei der Lit Cologne. Das ist das Größte für mich. Da sitzen Leute unten, die gar nicht so Literaturpäpste sind, aber die einfach Bock haben, dass ihnen vorgelesen wird. Und ich mag das gern.
Du hast eben gesagt, als Schauspielerin bist du nicht immer so super duper vorbereitet. Mhm. Wenn du etwas liest oder ein Hörbuch einsprichst, das machst du ja dann auch nicht prima vista, oder? Also das heißt.
Nee, nicht prima vista, aber ich übe das nicht. Also ich mag meine Stimme zum Beispiel gar nicht gerne hören. Ich kann das nicht. Ich kann nicht zu Hause das dann laut lesen und denken, ah, das ist gut. Oder so wie Kollegen, was ich immer bewundere, die dann so Bücher haben, wo so ganz viele Zeichen drin sind, an der Stelle hoch, dieses Wort betonen, dann ist ein Strich und dann ist das so vollgemalt. Das würde mich wahnsinnig machen. Das kann ich nicht. Also ich lese es natürlich vorher durch. Ich muss ja wissen, was ich da mache, aber ich übe nicht, ich übe das nicht.
Aber das heißt, du hast dann in deinem Buch, was du einliest, keine Markierungen?
Nein.
Ach.
Nee. Und man hat ja obendrein, ich sitze da ja nicht alleine im Keller, also da ist ja dann auch noch ein Regisseur oder eine Regisseurin, mit dem man zusammenarbeitet, das ist für mich eben dann entsteht das. Und ich habe schon eine Vorstellung oder eine Idee im Kopf, wie das sein müsste. Also ist das eher was ausgemalt wird und kräftig ist oder ist das verlangt das eher einen zurückhaltenden Ton? Das schon, aber
Wenn du, ich komme nochmal zurück auf die Schauspielerin, wenn du gewusst hättest vor deiner Karriere, wie schwierig das dann halt auch mit einem gewissen Alter wird, würdest du dich heute für einen anderen Job entscheiden?
Ich würde mich für einen anderen Job entscheiden, aber nicht aus dem Grund. Also das hätte mich sicherlich nicht davon abgehalten. Ich würde einfach mich für was anderes entscheiden, weil mich viele andere Sachen interessieren. Und jetzt gar nicht, weil ich im Nachhinein denke, oh, das war eine Fehlentscheidung, das gar nicht. Ich habe das sehr gerne gemacht, ich mache das auch nach wie vor sehr gerne. Aber ich würde heute was anderes machen.
Also dann hätten wir was zur Auswahl, die Bäuerin auf dem Land, die Hebamme oder forensische Psychiaterin, habe ich noch gelernt.
Genau, das Letzte würde mich total interessieren. Hebamme würde ich heute nicht mehr werden, da hätte ich Angst vor der Verantwortung, obwohl ich das nach wie vor da große Bewunderung dafür habe. Bäuerin ist auch durch, aber ich würde gerne Kriminalistik studieren.
Wir gucken so ein bisschen auf Hörerreaktionen. Wieland hat geschrieben, weiß nicht, ob Mann oder Frau, schreibt, diese Frau geht doch wohl zum Lachen in den Keller.
Das ist richtig. Ich habe einen sehr, sehr großen Keller zu Hause.
Das heißt, du gehst aber dann auch oft runter?
Ich gehe sehr häufig und bleibe dann auch mindestens 3 Stunden, lache mich ordentlich aus und dann gehe ich wieder hoch.
Das finde ich gut. Wir haben hier im SWR auch gute Kellerräume. Kann ich hier
später
sonst
zeigen. Könnte ich
dann
gleich nochmal hingehen.
Genau. Ja. Heino Bertram Wickert aus Oberkochen hat geschrieben, die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts verbrachte ich, obschon ich Pfälzer bin, am Kurpfalz-Gymnasium in Mannheim. Auf den Planken stand damals eine kleine alte Frau in ihrem winzigen Stand und verkaufte Brezeln. Es war bitterkalt und die Passanten eilten an ihr vorbei. Irgendwann entlud sich der Frust der Brezelfrau und sie rief laut, kauft Brezel, ihr Arschlöcher. Da wurde den Mannheimern ganz warm ums Herz und umgehend bildete sich eine lange Schlange vor dem Brezelstand. So viel zu den Eigenheiten der Mannheimer.
Ja, jetzt habe ich gelacht. Ich war gar nicht im Keller. Ist das jetzt schlimm?
Das ist nicht schlimm. Für mich
nicht. Ich habe eine Geschichte. Darf ich eine Geschichte dazu erzählen?
Bitte, ja, hau raus.
Apropos Mannheimer. Genau dazu passend. Ich war als Schülerin im Theater, im Nationaltheater Mannheim auf der Bühne. Ich mache es kurz. Ein Schauspieler, der nackt war in einer Szene und nicht jetzt ein Adonis war, stand vor mir eine Frau auf, die, ich würde fast sagen, 70 war, so eine gut situierte Mannheimerin, ist aufgestanden, hat laut gesagt, Moin Mann ist schäner und ist rausgegangen. Und das sind die Mannheimer. Das ist noch nicht mal bös oder so, das hat immer irgendeinen Humor direkt. Ich liebe das.
Noch ein Mannheim-Bezug kommt von einer Hörerin, von einem Hörer nur mit J abgekürzt. Nein, Frau Kunzendorf, Fontanella gibt es auf den Planken wie vieles andere leider auch nicht mehr.
Das habe ich nicht gewusst.
Das war das Eiscafé mit dem Spaghetti-Eis?
Ja, das wusste ich nicht.
Puh, das ist jetzt eine Enttäuschung für dich. Lothar schreibt, bin zwar Badener, aber hosch du mir a Wasserbombezang ist schon sehr mannheimerisch in der Stadt der Arbeiter und Malocher. Und ich entschuldige mich, ich lese es hier nur vor.
Hosch du Wasserbombezang?
Das ist die Wasserpumpenzange?
Ich weiß ehrlich, ich bin zwar handwerklich begabt, aber ich weiß nicht, was eine Wasserpumpenzange, weiß ich gar nicht, was das ist.
Ich glaube, damit drehst du die Wasserrohre auf.
Aber Pumpe? Wasserpumpe?
Ach so, okay. Gut, handwerklich begabt, was hast du als letztes gebastelt?
Ich habe mit meinem Vater und mit meinem Sohn ein Bücherregal gebaut.
Und das steht noch oder steht's schief?
Ha, 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 ha.
Das ist doch so eine klassische Frage. Was ist das für eine
Frage? Es steht noch, sieht extrem gut aus und es sind schon Bücher drin und es ist noch nicht zusammengebracht.
Okay, gut. Du hattest nie den Joker gezogen, heute eine Sportfrage zu stellen.
Oh, aber dabei rede ich so gerne über Sport.
Das weiß ich. Andreas Walter aus Engelsbrand, der hilft uns. Der hat nämlich dann als Sportfrage an dich: Waldhof, die Adler oder gar kein Sport? Gar kein Sport fällt dir dann schon mal raus, nee, wenn du dich für Sport interessierst.
Liebe Sport und Adler.
Adler. Ja. Ist Eishockey so deine favorisierte Sportart?
Oh, eine meiner favorisierten. Ich habe diverse. Ich bin da ehrlich gesagt ziemlich wahllos. Ich gucke von Darts bis Australian Open alles, aber Eishockey mag ich. Also wenn man in Mannheim groß geworden ist, ist man zum MAC gegangen. Und das mache ich, wenn ich in Mannheim bin, gehe ich regelmäßig noch dahin.
Und du sagst MAC.
Ah ja, früher hat man gesagt, geh ich mit auf der MAC.
Ja. Ja. Aber du warst jetzt schon eine längere Zeit nicht mehr im Stadion.
Nee, ich war in Berlin zuletzt im Stadion.
Und hast sie da gesehen?
Nee, habe ich auch und habe ich die Eisbären gesehen.
Ja, aber die spielen ja immer gegen eine andere Mannschaft.
Die haben da gegen auch gegen Mannheim gespielt, genau. Aber da in dem Fall nicht.
Okay. Und bist du so nah dran, dass du mir eine Einschätzung abgeben kannst, was die Playoffs angeht?
Nee, kann ich nicht.
Gut. So, du gehst hin, weil gefällt dir so vom...
Ich bin auch ein bisschen, also dieses Jahr bin ich nicht ganz so nah dran am Eishockey, muss ich gestehen. Es gab Zeiten, wo ich da irgendwie dir genau hätte sagen können, wie die Spiele heißen und wo, was, wie und was das nächste Spiel ist. Ich bin im Moment bin ich ein bisschen raus, peinlicherweise.
Okay. Australian Open Finale geguckt mit Alexander Zverev?
Ja, klar. Scheiße. Und? Irgendwie habe ich es befürchtet. Ich dachte, es wird nicht ganz so deutlich, aber irgendwie habe ich es befürchtet.
Ja. Janik Sinner hat den ordentlich abgefrühstückt, ja. Ne, muss man sagen. Jutta Ferry aus Bad Bergzabern hat geschrieben und fragt, ist das nette Blinzeln von Nina Kunzendorf in den Filmen echt?
Ich muss sofort blinzeln.
Hast du ein
Ich wusste gar nicht, dass ich blinzel. Also, im Zweifelfall ist es total echt. Ich weiß aber nicht, was das. Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht so. Wahrscheinlich, ob mir das so passiert oder ob ich mir das überlege. Also ich habe es mir nicht überlegt. Ich das nicht. Insofern scheint es irgendwie aus mir heraus zu blinzeln.
Okay. Sigi Dietrich hat eine Frage und zwar, weil wir Hörbücher angesprochen haben, die du einsprichst. Sie mag deine Stimme. Kannst du Hörbücher nennen? So aus der Le Mans.
Also das Letzte, was ich gemacht habe, was mir sehr viel bedeutet, ist Francesca Melandri, eine italienische Autorin. Das heißt Kalte Füße, kann man in der Audiothek hören. Das ist ein ganz tolles Buch sowieso.
Sehr gut. Klaus Schweiger bescheinigt uns eine nette Unterhaltung und wir wissen beide, nett ist die kleine Schwester von... Aber das ist ja nur so. Wir nehmen es als Kompliment mit Sicherheit. Ich hätte noch so viele Fragen, dein Faible für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge. Hast du so eine Maschine?
Ein Aufsitzrasen.
Ja gut, das ist ja...
Was denn? Hat doch nicht jeder.
Ich meinte jetzt eher Mähdrescher oder sowas.
Nee, ich habe ja keine Felder, die ich zu beackern habe, aber ich habe Motorsensen, ich habe Kettensägen... Okay. Ich habe ein Aufsitzrasenmäher.
Müssen wir beim nächsten Mal besprechen.
Ja, machen wir.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.